Guten Abend, liebe Geschwister. Ich möchte euch herzlich einladen, mit mir im Gebet diese Zeit zu beginnen. Ich hoffe, ihr habt etwas Hunger mitgebracht und Freude und Wachsamkeit. Und ich lade euch zum Gebet aufzustehen und mit mir zu beten. Ich mache dann den Abschluss. Amen. Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, aus tiefstem Herzen Danke sagen, dass du jeden Tag, wirklich jeden Tag uns dieses lebendige Manna, dieses Manna vom Himmel gibst, dass wir uns keine Sorgen haben brauchen. Wir können hinausgehen und dürfen sammeln und es wird genug sein. Du bist da, du bist selbst unsere Manna, du bist selbst unsere Speise und du hast es versprochen, dass du uns genug gibst, dass wir, wenn wir von dir essen und von dir trinken, Herr, ja, dass wir nicht mehr hungern werden und nicht mehr dürsten. Weil du genügst, du bist vollkommen, du bist herrlich. Ich preise dich dafür und ich danke dir für dieses Vorrecht und für diese Gelegenheit, in dieser Art und Weise dein Wort zu betrachten, an diesem Ort dein Wort zu betrachten, mit diesen Menschen dein Wort zu betrachten, mit deinen Kindern. Ich danke dir für jede einzelne Seele, die treu kommt, die es ernst nimmt, die es als dein Wort annimmt, die sich im Gehorsam drunter stellt. Ich bitte dich, Herr, segne jeden Einzelnen auch heute, der heute da ist, es zu hören. Vor allem aber bitte ich dich, segne die, die heute nicht da sein können, die krank sind, die verhindert sind. Bitte segne sie, Herr. Lass sie auch ja, gesegnet sein an den Orten durchs Hören, auch im Telefon. Herr, ja, dass sie erbaut werden, gestärkt werden, da wo sie sind. Jesus, gut, dass wir dich haben, dass wir dich bitten dürfen und dass wir auch alles von dir empfangen. Ich preise deinen heiligen Namen. Amen. Schön, dass ihr da seid. Kommt rein. Schaut mal, unser Gebet haben so sich erhört, dass Leute sogar gesund geworden sind und hergekommen sind. Schön, schön, dass ihr da seid. Dann bitte ich euch, mit mir wieder eure Bibel aufzuschlagen. Im Petrusbrief. Ausgehend vom ersten Petrusbrief, ausgehend von den Versen 13 eben bis 25 beschäftigen wir uns mit dem Thema an der Heiligung, worauf es in der Heiligung ankommt. Und ich glaube, ich muss es euch nicht erst erklären, wie sensibel dieses Thema ist und wie auch schwierig dieses Thema ist, weil das wirklich sehr praktisch ist. Und da kann man sich da nicht irgendwie theoretisch rausreden oder rausnehmen, sondern das trifft jeden Einzelnen persönlich in seinem Glaubensleben. Und ich empfinde das so, dass es je mehr Licht man darin hat, man freut sich über dieses Licht, man freut sich über die Erkenntnis, man freut sich über das Verständnis, aber umso mehr bekommt man Verantwortung darin. Und wenn man weiß, was der Wille Gottes ist, dann ist man eben nicht mehr unwissend, sondern man kennt den Willen Gottes. Und dann hat man auch den Anspruch und den Wunsch, auch nach diesem Willen zu leben. Und schwer wird es, wenn man merkt, da gibt es eine Diskrepanz. Und das ist das ist der Glaubenskampf, das ist das Ringen und das ist die Herausforderung. Aber ich möchte es so sagen, wir gehören wirklich zu den privilegierten Menschenkindern, weil sie den Willen Gottes kennen, weil wir den Willen Gottes kennen dürfen. Das ist der Unterschied zwischen Menschen, die Gott nicht kennen, beziehungsweise die Ungläubigen, die verloren gehen, und denen, die Gott gehören und die gerettet werden. Es ist die Erkenntnis. Die Erkenntnis Gottes selbst, die Erkenntnis Gottes in Jesus Christus, die Erkenntnis des Willen Gottes. Dass Gott sich mitteilt, dass Gott Licht schenkt, dass Gott Offenbarung schenkt, Erkenntnis schenkt. Allein das ist der Grund oder das ist die Herrlichkeit und der Trost, ich gehöre zu dem Kind Gottes. Als Gott sein Volk rettete und aus Ägypten herausführte, offenbarte er sich ihnen und gab ihm seine Weisung. Er gab ihnen Erkenntnis seiner selbst, er stellte sich ihnen vor und sagte, ich bin. So begann er mit Mose, ich bin. was soll ich sagen? Wer bist du? Wer holt uns raus? Wer rettet uns? Und Gott beginnt und sagt, ich bin. Ich stelle mich mal vor. Und die Geschichte Israels und die Geschichte der Wüstenwanderung und all das ist eigentlich eine Geschichte, wo Gott sich vorstellt. Und das erhebt dieses, wirklich dieses eigentlich historische, bockige Volk, das Niedrigste unter allen, wie Gott es selbst nennt, das erhebt sie auf und bringt sie in eine Stellung wie keine Völker, die weit größer, weit intelligenter, weit fortgeschrittener waren. Das, was sie so hervorgehoben hat, dass Gott dieses Volk erwählt hat und ihnen sich mitgeteilt hat, ihnen Weisung gegeben hat, ihnen gesagt hat, ich sag euch, was mein Wille ist. Das ist ein Privileg, das ist ein Vorrecht. Den Willen Gottes zu kennen, ist allein das ist ein Gnadenakt Gottes an uns. Petrus schreibt und erinnert die Gemeinde daran und in der Ausrichtung, worauf es in der Heiligung ankommt, dass es die Gnade Gottes ist. Allein das ist schon die Gnade Gottes, dass wir eben seinen Willen erkennen. Dass wir dieses Verständnis bekommen, seines Willen. Darin liegt schon die Gnade. Und er sagt, dass weil wir jetzt einen Stand bekommen haben aus Gnade, weil wir in eine Stellung hineinversetzt worden sind, hat das einfach Auswirkungen. Schaut mal mit mir nochmal Vers 14 und bis 17. Die Verse wollen wir heute noch einmal uns anschauen. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Das ist ein ganzer Zusammenhang, worauf es in der Heiligung ankommt. Wir sprachen darüber, sich nicht den Begierden der Welt anzupassen, sich nicht den Begierden anzupassen, die früher in unserem alten Leben herrschten, uns beherrschten, kontrollierten, als wir eben unwissend waren, als wir keine Ahnung hatten. Und ich habe euch da ein bisschen hineingenommen und in das, was wir jetzt wissen in Bezug auf die Begierden. Ich hoffe, ihr habt es noch nicht ganz vergessen. Mich fordert das heraus. Das waren die ein paar Verse haben mich die letzte Woche wieder. Es fordert mich einfach heraus, danach zu leben und in diesem treu zu sein. Was weiß ich? Wer weiß noch, was haben wir uns angeschaut? Was wissen wir? Was haben wir erfahren im Umgang mit Begierden? Was lehrt zum Beispiel Paulus im Umgang mit Begierden? Okay, es beginnt, dass wir begreifen, wir sind der Sünde gestorben. Und dass wir unser Leib Gott zur Verfügung stellen sollen und nicht der Sünde zur Verfügung stellen sollen, damit sie ständig in uns diese Begierden, die in dem sterblichen Leib drin sind, dass sie permanent wach werden. Und somit ist unsere Aufgabe, nicht Fürsorge für das Fleisch zu treiben, damit die Begierden wach werden. Das ist eine große Herausforderung. Ein Leben zu leben, das nicht permanent die Begierden wach weckt. Das ist das eins, also nicht die Begierden wecken. Und das andere, nach Korinther, haben wir 1. Korinther 6 uns angeschaut zum Beispiel. Vielleicht schlagt es kurz auf, dann erinnert euch. Also Begierden nicht wecken, das ist das eine. Das andere war, Vers 17, Kapitel 6, 1. Korinther 6, Vers 17. Nee, Vers 18, Entschuldigung. Ja. Flieht. Fliehen. Ja. Flieht der Unzucht. Jede Sünde, die der Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehorcht, denn ihr seid um einen teuren Preis erkauft, verherrlicht Gott mit eurem Leib. Also das eine ist die Begierden nicht wecken, das andere Abstand halten, ja, fliehen. Ich meine, man kann diesen Kampf gewinnen, sondern fliehen. Darüber haben wir letzte Bibelstunde miteinander etwas nachgedacht. Ich möchte hier noch wieder einhaken und ein, zwei Verse noch mit euch dann anschauen und dann weiter in dem Petrus-Text vorwärts gehen. Ähm, eines, was Paulus zum Beispiel in seinen Briefen immer und immer und immer wieder wiederholt, was ist die Formulierung, wisst ihr denn nicht? Oder zum Beispiel, wir wissen das. Also das ist bei ihm so markant, dass man sogar den ganzen Römerbrief zum Beispiel anhand dieser Formulierung gliedern könnte. Man könnte sich fragen, was müssen wir eigentlich wissen? Und dann können wir den Römerbrief studieren und dann bekommen wir ein heilsgeschichtliches Verständnis, was ein Christ in der Rechtfertigung wissen muss. Ja? Wisst ihr denn nicht? Und mit diesem Ausdruck macht er deutlich, das ist eigentlich etwas, was wir wissen müssen. Etwas, was wir wissen müssen. Und ich sage es noch einmal, der Unterschied von Gläubigen und Ungläubigen ist, dass sie in einen Stand gestellt worden sind, wo sie diese Dinge wissen. Gott lehrt sie. Gott informiert sie, Gott gibt ihnen dieses Wissen und er nimmt uns in dieses Wissen hinein. Und das eben dieses Wissen, dass wir in Christus, mit Christus gestorben sind und dass wir uns nicht mehr selbst gehorchen. Ich glaube, das ist eine sehr entscheidende Erkenntnis. Denn was den alten Menschen vom neuen unterscheidet, ist der alte ist, der ist sehr egoistisch und sich auf sich selbst fixiert und alles und jeder ist für ihn da. Alles und jeder ist dazu da, dass ihm das, was er begehrt, dass es gestillt wird. Beginnend mit der Versuchung, mit der Eva, Baum der Erkenntnis, durch die ganze Geschichte. Ist das die Versuchung, ist das der Fall? Und auch das Kennzeichen von einem gefallenen Menschen erlebt als Mittelpunkt von allem und alles und jeder existiert für ihn. Und die Erkenntnis, die Schrift uns gibt, dass Gott sagt, nicht alles existiert wegen dir und für dich, du existierst wegen mir und für mich. Und das ist eine komplett neue Perspektive. Zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit hat er uns geschaffen und wir sind da, für ihn da. Und selbst unser Körper, und das ist ja, selbst unser Körper und mit all unseren Wünschen und mit all unseren Begierden, wir gehören uns nicht selbst und wir sind nicht dazu da, damit wir sie permanent eben befriedigen, sondern wir leben da, damit wir Gott verherrlichen in dem, auch mit unserem sterblichen Leib. Das ist eine zentrale Aussage, die Paulus sagt. Er sagt, denn ihr seid um einen teuren Preis erkauft, verherrlicht und Gott mit eurem Leib. Mich fordert das diese Erkenntnis wirklich sehr heraus. Und ich denke viel darüber nach. Das hat Konsequenzen auch. Darf ich so sagen, mein Körper gehört nicht mehr mir. Das ist schwierig, oder? Mein Körper gehört nicht mehr mir. Vielleicht, letztendlich hat er nie mir gehört. Aber ich lebte eine Zeit lange so, dass ich dachte, er gehört mir. Und ich kann machen, was ich will. Selbst da hat er nicht mal mir gehört. Aber jetzt, auch als im neuen Stand als Kind, ich bin frei gemacht. Aber auch das bedeutet nicht, ich kann tun und lassen, was ich will. Mein Körper gehört nicht mir. Wir sind erkauft und mein Leib gehört Christus. Schaut mal in 1. Korinther 6, Vers 13 nochmal. Die Speisen sind für den Bauch. Und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Der Leib aber ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Leib. Der Leib ist für den Herrn. Der Leib ist für den Herrn. Ich will das andersrum sagen. Gott hat dich und mich geschaffen, hat dich und mir ein Leib gegeben, damit er dich und mich in sein Leib hineinfügt und sein Leib baut. Der Leib, der Grund, warum du existierst und warum er dich gemacht hat, ist für ihn. Eine sehr, sehr, sehr wichtige Erkenntnis oder etwas, was wir begreifen, wissen und dementsprechend auch anwenden müssen. Paulus ist da sehr, sehr konsequent. Er geht sogar weiter. Und er in dem Moment ringt er mit der Thematik der Unzucht in Korinth. Und mit dieser ganzen Thematik der Unzucht sind wir ganz stark in dem Bereich der Begierden, der fleischlichen Begierden. Dazu gehört noch mehr, wie die körperliche und die sexuelle Ebene. Aber es ist ein wesentlicher Aspekt von dem. Und Paulus begegnet dem und sagt, Freunde, ihr seid der Leib Christi. Ihr könnt mit eurem Leib nicht das machen, was ihr wollt. Und abgesehen davon, wenn ihr das, was ihr mit eurem Leib macht, macht ihr mit dem Leib Christi. Und deswegen seid euch dessen konsequent. Das, was du mit deinem Leib machst, machst du mit Christus. Denk das konsequent durch. Wie du mit deinem Leib umgehst, gehst du mit Christus um. Du kannst nicht sagen, das ist halt meine persönliche Sache oder das mache ich ja, geht ja niemandem was an. Es ist meine private Angelegenheit. In dem Moment, wenn du ein Kind Gottes bist, sagt die Schrift, gehörst du Christus. Dein Leib ist ein Teil seines Leibes. In der Art und Weise, wie du mit diesem Leib umgehst, gehst du mit dem Leib Christi um. Und dann die Erinnerung, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, Vers 19 noch einmal. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Er sagt, euer Leib ist ein Tempel. Und da wohnt der Heilige Geist. Das heißt, der Leib hat eine Funktion. Es ist ein Gefäß. Und Gott hat uns ein Leib gegeben, ein Gefäß gegeben, damit er unter uns und in uns wohnen kann.
Ich weiß, wie man das verstehen kann und wie das klingen kann. Aber ich hoffe im Laufe der Bibelstunde und der Bibelstunden es nochmal in das rechte Licht zu stellen. Nicht in das, oh, das darf man nicht und das muss man und das, den Eindruck, dass wir hier zurückrutschen in eine Moral- und eine Ethikbelehrung, das ist nicht das Anliegen. Das ist auch nicht mein Thema. Aber wenn Petrus sagt, wir sollen nicht mehr in unserer Unwissenheit leben, dann ist die Frage, ja, was bedeutet, wie sollen wir mit den Begierden umgehen, wissentlich, was müssen wir wissen? Und er sagt das Erste, und die Bibel sagt, dein Leib gehört einfach nicht mehr dir. Das heißt, du bestimmst nicht über dein Leib. Das ist sehr schwer heute, oder? Wer dann, wenn nicht ich? Ich habe heute bestimmt, was ich anziehe. Ich bestimme, was ich esse und was ich nicht esse. Ich bestimme, wie ich aussehe oder nicht aussehe. Nein, nicht ganz. Zum Teil bestimme ich es. Aber ich kann es versuchen. Wir haben dann Vorstellungen, Ideale und Bilder und wir wollen aus uns das machen, was wir gerne sein möchten, in welcher Form auch immer. Wir wollen das, was wir denken, dass es uns gut tut und dass wir mögen. Die Bibel lehrt, ihr gehört Christus, ihr gehört Gott. Er bestimmt über euer Leben. Er bestimmt auch über euer Leib. Also ich sage so, spätestens hier muss man nochmal eine Lebensübergabe nachdenken. Was es bedeutet wirklich, dass wir sagen, Jesus ist unser Herr und Retter. Gell? So, was bedeutet wirklich, dass er mein Herr und Retter ist? Ist auch der Herr wirklich über mein Leben? Und da merken wir, es gibt einfach Bereiche, die wir fast gar nicht trauen, ihm zu übergeben, weil wir vielleicht sogar denken, das geht ihn da nichts an oder das will er gar nicht, aber in allem. Ich finde es interessant, ich will auf dieses Thema jetzt nicht zu tief eingehen. Ich habe mir echt darum gerungen, werde ich das kurz ansprechen oder nicht. Aus mehreren Gründen habe ich da überlegt. Ein Grund, ja. Schaut mal in Kapitel 7, was Paulus im 1. Korinther als nächstes. Das ist ein Gedankengang und wie er Dinge verbindet. Schaut mal, Kapitel 7, Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, er sagt, okay, das ist ein guter Punkt, darüber nachzudenken und euch etwas zu sagen, ihr habt mir doch einen Brief geschrieben. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass wir dieses Thema kurz mal ansprechen. Und er spricht das Thema an, ob es gut ist, jemanden zu heiraten oder nicht. Und dann sagt er, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Er sagt, gut wär's, ihr erspart euch einiges. Ich sage das als verheirateter Mann und deswegen sage ich, ich will nicht zu viel sagen, damit meine Frau sich nicht ärgert und sage, ich plaudere nicht so viel aus und sagt sie mir nicht, aber ich weiß, dass sie das denkt. Ich will da sensibel sein, auch in diesen Dingen. Aber es gibt nichts Schöneres, neben Christus als meinen Herrn ein Gegenüber zu haben. Aber jeder von euch weiß, was es für eine Zeit und Kraft und Liebe braucht, dass man einander liebt. Und lieben bleibt und die Ehe bewahrt wird und nicht zerstört wird. Das ist keine Selbstverständlichkeit, oder? Keine Ehe läuft einfach so, funktioniert. Sondern es bedarf genauso einer intensiven Beziehung, wie ich mit Christus sie pflege, muss ich ja das mit meiner Frau auch pflegen, damit die Beziehung funktioniert. Und wenn man das nicht tut, geht die Ehe zugrunde. Und glaubt mir, liebe Geschwister, es gibt zwei Dinge, über die die Gemeinde nicht gerne redet. Das ist Geld und das ist dieses Thema. Und das ist das Thema, was die Welt permanent thematisiert. Und ich sage so, was bei uns oder in den Gemeinden aber so Not ist, über diese Dinge zu reden, weil die Gemeinde überfordert ist. Und nach außen jetzt muss man so tun und nach innen bricht es zusammen. Weil man muss ja das zugeben. Von daher, Paulus spricht das hier an und er sagt, es kostet schon viel und es bedarf viel an Selbstaufopferung und Selbstverleugnung, um Christus zu dienen. Und allein das reicht schon eigentlich für dein Leben. Der Zeitaufwand und die Hingabe und die Kosten, die du aufbringst, es ist schon genug. Und um dem Herrn zu dienen, es gibt so viel zu tun. Aber sonst würde der Leib Christi ja nicht wachsen. Das weiß Paulus auch. Er sagt, prinzipiell ist es besser. Aber wenn du noch jemanden hast, um den du auch noch kümmern musst, dann auch die Zeit investieren musst, dann brauchst du noch mehr Zeit. Und kann sein, dass manchmal Christus auch manchen Dingen zu kurz kommt. Von dem weiß Paulus, er ist da realistisch. Und sagt übrigens dann später, ich wünschte mir, Vers 7, ich wünschte aber, alle Menschen wären wie ich. Und jetzt kommt's. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Er weiß ganz genau. Nicht jedem ist diese Gabe gegeben, ehelos zu bleiben. Mir hat er sie nicht gegeben. Nicht jeder hat diese Gabe. Er weiß, wenn Gott aber sie gibt, ist gut. Und wenn er sie gibt, dann sei Gott dankbar, sei froh und suche nicht. Sei froh darüber. Aber wenn du diese Gabe nicht hast, und dann kommt und dann lehrt er darüber und sagt, jetzt ist aber eine gute Möglichkeit, darüber zu reden. Denn wenn man diese Gabe nicht hat, werden Begierden wach. Und dann lehrt er etwas. Hört mir zu, Kapitel 7, Vers 2. Aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. So, damit eben nicht die Begierden permanent wach werden, damit man nicht permanent in diesem Kampf mit der Unzucht fällt und für Gott unbrauchbar wird, heiratet, sagt Paulus. Ich muss ehrlich sagen, einige hier, die schon geheiratet haben, habe ich diesen Rat gegeben. Ja, wir sind noch so jung und noch nicht Studium abgeschlossen, hin und her. Und wenn ich bestimmte Gespräche geführt habe und merke, dann sage ich, heiratet lieber. Es ist besser, arm zu sein, als in Unzucht zu leben. Es ist besser, Student zu sein und nicht viel zu haben und verheiratet sein, als in Unzucht zu leben. Heiratet. Mit all den Konsequenzen, mit all dem, was man auch noch dazu sagen muss. Aber der Punkt ist, aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau, nicht irgendeine und einen eigenen Mann. Was Paulus sagt, sexuelle Begierden gehören in die Ehe. Die Stillung dieser Begierden geschieht in der Ehe. Und damit ihr nicht permanent in Unzucht verfallt, heiratet lieber. Denn nicht jeder hat diese Gabe. Das ist der Rahmen. Das ist das eine. Und jetzt denken wir, jawohl, also heiraten und dann können wir ja nach unseren Begierden leben. Vorher alles tabu, weil es ja Sünde ist und jetzt heiraten wir und jetzt ist alles erlaubt. Jetzt können wir unsere Begierden ausleben. Und mancher Mann mag diese Verse missbrauchen. Ihr wisst, was jetzt kommt, gell? Der Mann leistet der Frau der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch nicht der Mann über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Dann sagt er, entzieht euch oder also beraubt euch nicht einander. Es sei nach Übereinkunft, das heißt, wenn ihr euch abgesprochen habt, eine Zeit lang. Warum? Damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid. Damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Der Punkt ist der. Das ist jetzt nicht mein Thema. Das gehört in ein E-Seminar. Was ich aber hier euch damit deutlich machen. Wir kommen daher, wie gehen wir mit Begierden um? Und Paulus spricht, dein Leib gehört nicht dir, der gehört Christus. Dann geht er den nächsten Schritt und sagt, stimmt, ihr habt mir einen Brief geschrieben, darüber, wie man damit umgeht. Er sagt, ich spreche es euch an. Er sagt, damit ihr nicht permanent in die Begierden entflammt und brennt, heiratet. Aber dann geht er noch einen Schritt weiter und das finde ich sehr, sehr interessant. Er sagt, dein Leib gehört nicht nur nicht dir, sondern Jesus, dein Leib gehört auch nicht dir, sondern deinem Partner. Das ist eine Herausforderung. Aber das ist interessant. Das heißt, in allen Bereichen, dein Leib gehört nicht dir. Das heißt, du hast keinen Anspruch darauf. Und diese Stelle wird ja oft falsch missbraucht, indem man hingeht und sagt, guck mal, du musst mir deine eheliche Pflicht leisten. In der gleichen Weise wie die Frau seinem Mann untertan. Wir kennen die Paschas, die gerne diese Bibelstellen zitieren, um zu sagen, ich habe das Sagen. Und nicht die Bedeutung und die Tragweite begreifen, die Schrift lehrt. Was Paulus damit sagt, ist genauso das Gleiche. Selbst wenn der Rahmen da ist, den Gott geschaffen hat, das ist nicht der Rahmen, wo du ständig deine Begierden befriedigst. Denn der Leib gehört auch dann nicht dir. Der Leib gehört nicht dir, er gehört deinem Gegenüber. Er gehört deinem Gegenüber. Allein das ist wiederum, das ist etwas komplett anderes, was die Welt lehrt. Ein komplett anderes Verständnis von Liebe und Sexualität. Selbst an diesem Punkt ist das keine Selbstverherrlichung und Selbstverwirklichung, ist keine Selbstbefriedigung. Und ich glaube, dass wir ein Umdenken brauchen, auch in diesem Bereich. Und ich glaube, viele Ehen würden gerettet werden, wenn allein hier ein Umdenken stattfinden würde. Der Leib gehört uns nicht in allen Bereichen. Der Leib gehört Christi. Und der Leib gehört demjenigen, mit dem ich eins bin. Und hier genau heißt es, die Frauen verfügen nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Und es geht aber auch weiter. Ebenso auch verfügt nicht der Mann über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Das ist keine einseitige Geschichte. Ich hoffe, dieses sehr sensible Thema so angesprochen habe, dass ihr das Prinzip versteht, das die Schrift uns lehrt. Wir gehen mit den Begierden um. Schaut zu, dass ihr die Begierden nicht weckt. Ihr kennt ihr alle das hohe Lied der Liebe? Ein herrliches Bild auf Christus in die Gemeinde. Das Geheimnis so, so tief. Was ist das permanent wiederholende Muster in dem hohen Lied der Liebe? Was wiederholt sich permanent? Weck nicht die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Das heißt, die Liebe hat ihre Zeit und ihre Zeitpunkte. Geh weise damit um. Geh weise damit um, ist die Botschaft. Bevor die Zeit kommt. Paulus spricht hier darüber und nimmt uns hinein und sagt, ihr seid Leib Christi, ihr seid Tempel Gottes, ihr gehört ihm. Und sich selbst ihm auszuliefern und in allen Bereichen, das ist Heiligung. Auch dieser Bereich gehört dazu. Auch dieser Bereich gehört dazu. Auch das bedarf der Heiligung und Reinigung. Warum? Geht mit mir noch einen Brief weiter, 2. Korinther. Zweiter Korinther, Kapitel 6, möchte ich ab Vers 11 liebe Geschwister, wisst ihr, warum es so, diese Reihe der Bibelstellen so schwierig ist? Weil mit jedem, was ich sage, wird der Herr mir sagen, du hast gesagt. Das nimmt jedes Mal einen in die Verantwortung. Jeder Satz, jedes Wort. Kapitel 6, Vers 11 heißt es, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht beengt in uns, sondern ihr seid beengt in euren eigenen Herzen. Als Gegenleistung aber, ich rede wie zu den Kindern, werdet auch ihr weit. Also er fleht um sie. Er sagt, ich habe euch nicht verloren. Ihr seid noch immer in meinem Herzen. Auch wenn ihr habt euch selbst von mir distanziert, nicht ich habe mich von euch distanziert. So, ich bitte euch, öffnet euch wieder für mich. Hört mir zu, was ich euch zu sagen habe. Er fleht um seine eigenen Kinder. Und dann Vers 13, als Gegenleistung aber, ich rede wie zu den Kindern, werdet auch ihr weit. Geht nicht unter fremdenartigen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Und welche Gemeinschaft Licht und Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus und Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welcher Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Paulus redet darüber und sagt, ihr Korinther, macht euch nicht gleichförmig dieser Welt. Zieht nicht an gleichem Joch, übernehmt nicht ihre Prinzipien, Gedanken, Lebenswünsche, Begierden, macht euch nicht abhängig in allen Bereichen. Er sagt, es ist unmöglich, wie kann ein Ungläubiger das gleiche Anliegen haben wie der Gläubige? Wie könnt ihr eine Sache voranbringen, wenn ihr nicht eins in Christus seid? Es ist in allen Bereichen, da können wir bleiben. Das hat Konsequenzen von unserer persönlichen Beziehung bis hin zu unserer Arbeit in all diesen Dingen. Aber er beginnt und er sagt, das ganze Thema ist, seid heilig. Könnt ihr euch erinnern, dass wir im dritten Buch Mose über Heiligkeit nachgedacht haben? Das heißt nicht Vermischung. Das ist das ganze Thema der Heiligung. Und er sagt, seid heilig. Und dann kommt auf den gleichen Punkt hier wieder, Vers 16. Und welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie er gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, heiligt euch, spricht der Herr, und rührt nicht Unreines an. Und ich werde euch annehmen und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Er sagt, die Verheißung ist doch, wir sind sein Tempel. Wir sind der Ort, an dem der heilige, gerechte Gott wohnt. Er hat Wohnung in uns genommen und dann sagt, überlegt, welche Konsequenzen hat. Wie geht es, dass dieser heilige Ort dann verunreinigt wird? Das ist doch. Und jetzt Vers Kapitel 7, das ist, jetzt geht's. Vers Kapitel 7, Vers 1. Da wir nun diese Verheißung haben, welche? Dass Gott in uns Wohnung nimmt und bei uns ist. Da wir diese herrliche Verheißung haben, die vom Alten Testament schon, dass Gott Wohnung nimmt und gegenwärtig ist. Interessant, nur nebenbei, da wir diese Verheißung haben, gell? Dies gilt uns. Da wir diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung. Und jetzt, des Fleisches und des Geistes. Was meint ihr damit? Sagt, da wir wissen, dass wir der Tempel des lebendigen Gottes ist, wollen wir uns selbst reinigen. Uns von was? Von äußerlichen Dingen und von innerlichen Dingen. Von Dingen, die unseren Leib verunreinigen und von Dingen, die unseren Geist verunreinigen. Das heißt, wir wollen uns reinigen von Dingen, die wir tun, die den Leib Christi verunreinigen. Und wir wollen uns von den Gedanken reinigen, die uns in unserem Sinn permanent verunreinigen. Wenn dieser Leib, dein Leib, der Ort ist, wo der lebendige Gott durch den Heiligen Geist Wohnung genommen hat, könnt ihr euch vorstellen, was passiert? Na, ihr könnt es euch vorstellen, ihr müsst einfach nur das Alte Testament aufschlagen. Was passierte, als der Ort, an dem die Herrlichkeit Gottes wohnte, als er dann entheiligt wurde? Gott verließ diesen Ort, denn Gott kann da nicht sein. Oh Mann, bin ich dankbar, dass das Blut Jesu Christi weit heiligender, reinigender als irgendein Tier damals geschlachtet worden ist. Nebenbei, angesichts dieser Verheißung oder dieser Wahrheit, was für eine Verheißung, und ich werde euch nicht verlassen. Boah. Aber jetzt könnt ihr verstehen, wie fühlt er sich dann während der Zeit? Er geht nicht. Manchmal denke ich, es ist so wie bei Hesekiel, dann macht Gott ein Loch und sagt, guck mal rein. Das sieht man gar nicht, aber weißt du, was drinnen ist? Schau mal rein, was da passiert. Götzendienst, Verunreinigung pur. Nach außen mag das vielleicht nicht so aussehen, aber nach innen. Paulus sagt, da wir der Tempel Gottes sind, da wir diese unglaubliche Verheißung und Berufung haben, dann sagt er, dann ruft er uns auf, so wollen wir, nein, nicht nur wir müssen, sondern wir wollen. Wir wollen uns reinigen von jeder Befleckung, von nicht ein bisschen, von jeder, alles, was unseren Leib und alles, was unseren Geist befleckt. Ich sage das jetzt bewusst und bewusst mit dieser hohen Messlatte, denn ich hoffe, dass euch es so geht wie mir, wo man sagt, ja, wie geht das? Wie kann man in dieser Welt leben und so sich reinigen? Gell? Darum ist es gut, wenn wir im Petrusbrief weiterarbeiten, denn da gibt uns Antworten darauf. Aber das ist dieser Anspruch. Wir wollen uns von der Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Dann kommt's. Und das führt uns gleich zurück wieder zum Petrusbrief. Und wir wollen die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Ich möchte euch noch eine Stelle vorlesen, Thessalonicher. Geben wir den Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, ab Vers 1. Eigentlich ist das der Abschnitt über Heiligung. Und jetzt, ich hoffe, nach dem Begrenzten und das, was ich gesagt habe, diese Dinge, ihr werdet das wieder hier entdecken, was Paulus in einem Absatz, wie er das alles zusammenbringt. Kapitel 4, Vers 1. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandelt und Gott gefallen sollt. Also er sagt, wir haben euch doch Weisung gegeben, wir haben euch doch unterwiesen, wir haben doch euch Erkenntnis gebracht. Ihr Thessalonicher, ihr seid jetzt Kinder Gottes und wir haben euch doch gelehrt. Ihr wisst doch, wie man wandeln soll. Ihr seid doch nicht mehr in Unkenntnis. Ihr habt doch jetzt Verständnis, wie ihr wandeln sollt, dass ihr darin noch. Und dann sagt er, wie auch ihr wandelt, das sagt Paulus, oh ja, ihr lebt darin, das freut mich, aber dass ihr noch reichlicher zunimmt. Das ist übrigens ein sehr motivierend, wie er das macht. Er sagt nicht, ihr taugt nichts, er sagt, es mangelt euch an allen Ecken und Enden, er sagt, ihr macht schon gute Fortschritte, aber man könnte noch größere Schritte machen, man kann da noch mehr tun. Und er motiviert sie, sagt, macht, geht weiter. Und dann Vers 2, denn ihr wisst, und jetzt kommt, ihr seid nicht ohne Kenntnis, denn ihr wisst, welche Weisung wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß, und wenn das mit dem Gefäß meint er den Leib, der Leib wird beschrieben als ein Gefäß, das sozusagen in dem der Heilige Geist hineingeschüttet ist. Und er sagt, von euch sich ein eigenes Gefäß in Heiligung, in Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierden wie die Nationen, weil sie keine Ahnung haben, die Gott nicht kennen. Merkt ihr, wie Paulus hier alles wieder zusammenbringt? Er sagt, wir haben euch unterwiesen, das ist mein Job, sagt Paulus, ihr seid zum Glaubensgehorsam gekommen. Meine Aufgabe ist, euch zu unterweisen. Und was habe ich euch gesagt? Ich habe euch den Willen Gottes kundgetan. Was ist der Wille Gottes? Eure Heiligung. Das ist, was Gott möchte. Dass ihr euren Gefäße, eure Leiber eben nicht so gebraucht, wie ihr damals gebraucht habt, in Begierden der Nationen. Und dann schreibt er, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile, weil der Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt haben, eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zu Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Gott hat uns nicht zu Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer das verwirft oder dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Also wer sagt, nee, das möchte ich nicht, das gefällt mir nicht. Oder oh, das, was der Wille da heute lehrt, das geht ja gar nicht. Wir leben in einer anderen Zeit. Der verwirft nicht einen Mensch. Paulus sagt, wenn ihr mich da verwirft, nicht einen Mensch, ihr verwirft Gott, denn das ist Gottes Wille. Denn das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Lass uns zurückkehren zum Petrusbrief. Woher wissen wir, dass es Gottes Wille ist? Petrus, wieder Kapitel 1, Vers 14, als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissen herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist der Wille Gottes. Liebe Geschwister, ich möchte euch nur kurz daran erinnern. Wann hat Gott dem Volk diesen Auftrag gegeben, heilig zu sein? Als sie in Ägypten waren und er gesagt hat, okay, wenn ihr heilig seid, dann werde ich euch retten. Schaut euch die Geschichte an, der Rettung, die uns für uns ein Vorbild ist. Versklavt unter der Sünde, die haben keine andere Wahl. Sie mussten das tun, obwohl sie das hassten, aber sie mussten das tun, was sie taten. Götzendienst betreiben. Dem Pharao Götzentempel bauen. Gott rettet sie durch das Erlösungswerk. Er rettet sie, er erlöst sie. Dann bringt er sich zu sich und rechtfertigt sie durch ein stellvertretendes Opfer. Durch den ganzen Opferdienst, den umfangreichen Opferdienst, der im dritten Buch Mose beschrieben wird. Er rechtfertigt sie. Und dann in dieser Rechtfertigung sagt er, ich habe euch erlöst, ich habe euch rechtfertigt und darum seid heilig. Erlösung, Rechtfertigung, Heiligung und dann kommt verheißenes Land, Verherrlichung. Das ist der Weg. Es ist nicht Heiligung, dann Erlösung, dann Rechtfertigung, dann Verherrlichung, sondern wir werden oder wir sind gerettet zur Heiligung. Wir wurden herausgenommen zur Heiligung. Oder andersrum gesagt, die Schrift sagt, weil Gott euch gerettet hat, weil ihr nun Gott gehört, gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen heilig sein, denn Gott ist heilig. Das ist, achtet, was Petrus sagt. Seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Was steht da nicht? Ich liebe einzelne Wörter genau anzuschauen, was da steht und was nicht steht. Hier steht es nicht. Und seid durch euren ganzen Wandel heilig. Nicht seid durch den Wandel heilig, sondern seid im Wandel heilig. Denn von der Position, von der Stellung sind wir Heilige. Und wir sollen in unserem Leben als Heilige leben, entsprechend unserer Berufung. Entsprechend unserer Berufung. Weil Gott das Volk erwählt hat und in diesen Stand gestellt hat, als ein Priestertum Gottes, und weil sie den repräsentieren, der heilig ist, sagt er, müsst ihr auch heilig sein. Wie es schön heißt, dass der Stand verpflichtet, nee, wie heißt das? Adel verpflichtet. Adel verpflichtet. Wenn ich zu einer Adelsfamilie gehöre, dann gehört sich bestimmte Dinge für mich und bestimmte Dinge gehören sich nicht für mich. Sie können nicht alles anziehen, was sie gerne wollen. Sie können sich nicht überall so geben, wie sie wollen. Sie müssen achten, wie sie essen, sie müssen achten, was sie trinken, sie müssen achten, wie sie gehen, sie müssen achten, wohin sie gehen und wehe nicht, dann sind sie in der Klatschpresse und dann ist Skandal und all das. Adel verpflichtet. Wir sind über das weit hinaus. Wir sind, Menschen stehen an, um Prinz, wie heißt er? All diese Harry oder wie auch immer und all die zu bewundern und Autogramm und, oh, und Königin und das. Ist uns klar, dass in uns königliches Blut nun fließt. Königskinder sind. Königskinder sind. Petrus sagt, als Kinder des Gehorsams. Und dann geht er noch weiter. Schaut mal Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, sagt ihr, also der gesagt hat, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein, ist euer Vater. Ihr seid jetzt seine Kinder. Ist uns klar, was es bedeutet? In welchen Stand wir gestellt worden sind? Und die Frage ist, um was es darum geht, wir müssen jetzt dem Stand und unserer Stellung entsprechend würdig leben. Wir müssen es repräsentieren, wessen Kinder wir sind. Das ist ein interessanter Ausdruck, oder? Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person eines jeden Werk richtet. Was bedeutet anrufen? Was meint Petrus, wenn er sagt, wenn ihr den als Vater anruft? Das Telefon ist schon mal nicht gemeint, ist klar. Ja. Die Rufnummer Gottes, gell? Psalm 50, 15. Anrufen. Ich habe mir ein paar Stellen angeschaut. Ich würde so sagen, oft und ohne. In vielen Kommentaren habe ich gelesen, dass hier das Thema des Gebets ist. So, wenn wir zu Gott anrufen, wenn wir zum Gott beten, zu dem unserem Vater beten, das kann es schon mit einschließen, aber das ist nicht unbedingt, was Petrus hier meint. Petrus spricht über, wenn wir, hier geht es weniger um das Thema des Gebets, sondern mehr um das Thema der Beziehung. Wenn den ihr anruft, wir schlagen ein, zwei Stellen auf, um den Bezug an Anrufen anzuschauen. Wenn der, den ihr anruft, wenn das euer Vater ist, dann soll euch klar sein, wer dieser Vater ist. Das, was Petrus sagt. Ist euch klar, wer euer Vater ist, wenn ihr anruft? Ich will andersrum sagen, wenn ihr anbetet, an wen ihr glaubt, zu wem ihr fleht. Ist euch klar, wen ihr um eure Rettung gefleht habt und wer euch gerettet hat? Ist euch klar, wer das ist? Wenn euch klar ist, wer euer Vater ist und dann sagt, der ohne Ansehen der Person richtet, dann lebt als seine Kinder in Furcht. Es muss euch klar sein, wer dieser Vater ist. Das ist, was Petrus meint. Darf ich euch ein, zwei Stellen nur ganz kurz zeigen? Es gibt ganz, ganz viele, die das Thema, es lohnt sich. Das sind so für mich schöne Zeiten, wenn ich dann Wörtern in der Bibel nachgehe und gucke, welche Bedeutung sie haben. Nur als Beispiel, Apostelgeschichte 9,14. Apostelgeschichte 9,14. Geht es um die Bekehrung von Paulus? Und Hananias muss zum Paulus gehen und ihm die Hände auflegen und sagt, oh, da will ich nicht hin, zu dem will ich nicht, da habe ich Angst. Und dann sagte Vers 14, und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Und damit meint er nicht, dass Paulus die Vollmacht hat, all die zu binden, die beten, sondern die deinen Namen anrufen. Das heißt, an alle die, die an dich glauben, alle Gläubigen. Und an Gott glauben bedeutet ihn anrufen. Warum? Apostelgeschichte 22, Vers 16. Vers 16. Das ist wieder die Bekehrungsgeschichte des Paulus. Jesus begegnet ihm, Paulus erzählt, was passiert ist und sagt Vers 16. Und nun, sagt Jesus zu Paulus, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Lass deine Sünden abwaschen, nicht durchs Wasser, indem du seinen Namen anrufst. Das bedeutet, nichts anderes bedeutet, indem du Buße tust. Indem du Christus als dein Erlöser annimmst, der für dich deine Schuld weggenommen hat. Im Römer Kapitel 10 vielleicht noch eine Stelle, und die anderen werde ich euch nur kurz erinnern. Römer Kapitel 10 ist die Zusammenfassung des Alten Testaments in Bezug auf dieses Thema. Schaut mal Kapitel 10, Vers 12. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Ja, Römer 10, Vers 12. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn er ist der Herr über alle. Und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Das bedeutet anrufen. Finden wir übrigens bei Jona, ob die Schiffsleute, ob Jona selbst oder Ninive, und es hieß, und sie riefen zu dem Herrn und er rettete sie. Joel, Kapitel 3, Vers 5, Jeder, der seinen Namen anruft. Petrus zitiert das in der Predigt, in Apostelgeschichte 2. Das heißt, Gott anrufen heißt ihn als Erlöser, als den Retter in Jesus Christus annehmen. Und somit wurde dieser Anruf Gottes und mit dem Glauben verbunden, was Gott ist und was er getan hat. Und mit diesem Glauben wurden die Christen verbunden. Das heißt, alle, die Gott anrufen, damit wird gesagt, was sie glauben. Und das ist eine Umschreibung der Gläubigen, die Gott anrufen. Und Petrus sagt, die ihr Gott anruft, als den in Christus Jesus, der euer Vater geworden ist, die an den glaubt, dass an dieses Erlösungswerk, das uns in die Stellung versetzt hat, dass wir sagen können, aber lieber Papa. Er erinnert sie daran, an ihre Kindschaft. Er erinnert sie daran, an ihre Stellung, dass Gott ihr Vater ist und dass sie daran glauben und dass sie das ja bezeugen und dass sie das bekennen, ihren Gebeten, ihren Liedern, durch ihr Leben. Ihr bekennt doch und bezeugt, dass dieser Gott, der heilige Gott, euer Vater ist. Das ist, was Petrus mag. Er erinnert sie, ihr seid doch seine Kinder. Ihr sagt zu ihm doch Papa. Ja? Und jetzt sagt, wisst ihr, wer dieser Papa ist? Er sagt, dieser Papa richtet ohne Ansehen der Person. Ich will das so ausdrücken. Er liebt alle, aber er bevorzugt niemanden. Wir können auch sagen, Gott hat keine Lieblingskinder. Er macht keinen Unterschied. Er sagt nicht so, oh, beim Willi, den habe ich besonders lieb. Da drücke ich mal zwei Augen zu und bei dem anderen, oh, da habe ich ihn nicht so viel lieb, dann drücke ich kein Auge zu. Gott, hier geht es, dass uns glasen, wer dieser Gott und unser Vater wer ist, von seinem Wesen her. Und Petrus erinnert die Gemeinde und sagt, er ist ein Gott, der nicht die Person ansieht. Was meint er damit? Er bevorzugt niemanden. Er sagt nicht, okay, weil er so viel für mich getan hat, werde ich ein bisschen barmherziger sein. Und weil er nicht so viel für mich getan hat, werde ich nicht so viel barmherzig sein. Bei dem lasse ich es durchgehen, bei dem lasse ich es nicht durchgehen. Petrus erinnert an diesen Vater, der ein gerechter Vater ist. Der ein gerechter Vater, der keinen Vorzug macht, der nicht bevorzugt, der gerecht richtet. Und jetzt schaut, was richtet, das ist wichtig. Er ohne Ansehen der Person, das heißt ohne Bevorzugung, ohne Lieblingskinder. Ich verstehe, was ich meine, oder? Wichtig ist, er liebt alle, aber er hat keine Lieblinge oder Günstlinge. Kann man so sagen? Das ist übrigens ein Trost für mich, ist ein Riesentrost. Weil dann habe ich etwas besser. Und wenn er als Vater, und wie ein Vater anruft, der ohne Ansehen Person an jedes Werk richtet, das ist wichtig jetzt, an jedes Werk richtet. Was bedeutet das? Oh, werden wir doch nach unseren Werken gerichtet. Oh Mann, jetzt haben wir es gerade verstanden. Jetzt haben wir gerade die Gnade kennengelernt. Gerade allein aus Gnade und nicht aus Werken. Und jetzt kommt es doch, müssen wir Gott doch fürchten, weil er doch unsere Werke richtet. Und jetzt haben wir doch Angst. Jetzt kommen wir an und Gott sagt, oh, was hast du da gemacht? Und er macht ja keinen Unterschied. Wird er mich nicht bevorzugt behandeln? Müssen wir uns doch fürchten? Nein. Schaut mal, was hier steht. Der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richten wird, nicht richten wird, sondern richtet. Jetzt richtet. Hier geht es nicht um das Endgericht. Er sagt, weißt du, wer dein Papa ist? Ist ein heiliger Gott. Und weißt du was? Ohne Ansehen der Person. Er schaut, wie du deinen Lebenswandel lebst. Und glaubst du, es ist ihm gleichgültig? Glaubst du, er als Vater wird nicht eingreifen, wenn du permanent sein Haus verschmutzt? Glaubst du, er wird nichts machen und dich übergehen oder überlassen und sagen, okay, soll er machen, was er will? Er, der der gerechte Richter ist, der ohne Ansehen der Person richtet, glaubst du, er wird das nicht richten? Er wird das nicht prüfen? Was meint Petrus damit? Ich möchte euch wenigstens die Spur geben für die nächste Bibelstunde, was kommt. Hier redet er nicht von dem Endgericht. Hier redet er von Zucht. Petrus sagt andersrum, Wisst ihr, welcher euer Vater ist? Ist ein heiliger Vater, ein gerechter Gott. Und du sollst wissen, wer er ist. In diesem Sinne kommt auch die Furcht. Was bedeutet Gott zu fürchten? Und er sagt, es ist nicht gleichgültig, wie du lebst. Kinder Gottes zu sein, wir haben Privilegien ohne Ende. Segnungen ohne Ende. Mit jedem geistlichen Segnung. Das bedeutet nicht, dass wir keine Pflichten haben als Kinder Gottes. Ich möchte euch noch zwei, drei Dinge kurz vor Augen führen, die wir nächstes Mal dann, an denen wir weiterarbeiten wollen. Das erste ist, dieser Gott ist ein sehr eifersüchtiger Gott. Wissen wir das? Dass wir permanent mit der Welt liebäugeln und sie lieben mehr als Gott. Glauben wir, dass dieser Vater nicht sagt, jetzt reicht's? Glauben wir, dass er kein eifersüchtiger Gott ist? Schlag mit mir Jakobus kurz auf. Jakobus, wir müssen ja nicht weit blättern, kurz zurück, Jakobus 4. Vers 4. Ihr Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als sein Feind Gottes? Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchte sehnt er sich nach dem Geist, der in uns wohnen ließ? Glaubt ihr, er gibt uns, sagt er, den Heiligen Geist und dann wir liebäugeln, aber mit der Welt lieben ihn nicht, leben ein Leben in Unehre, in Unzucht, in Unreinheit. Glaubt ihr, Gott ist nicht ein eifersüchtiger Gott und sagt, hey, das geht nicht? Glaubt ihr, er wird nichts machen? Hebräer Kapitel 12, noch ein bisschen weiter zurück. Kapitel 12, ab Vers 4. Ihr habt den Kampf gegen die Sünde noch nicht bis zum Blut widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als den Söhnen spricht. Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermahne nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wenn der Herr liebt, dann züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott aber behandelt euch als Söhne. Denn es ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt. Wenn ihr aber ohne Zucht seid ihr deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. So, wenn ihr keine Zucht erlebt, dann, wenn Gott euch nicht züchtigt, dann stimmt etwas nicht. Der Punkt ist der, ich sage, wir haben vergessen, dass Gott uns in Zucht nimmt, wenn wir in der Sünden leben. Wenn ich permanent schmutzig halte, wenn wir das Zimmer nicht aufräumen, wenn wir den Müll nicht raustragen, wenn wir nur zumüllen und all das. Schaut mal noch Kapitel 12, Vers 28. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und Furcht. Warum? Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ich habe in der letzten Bibelstunde kurz das schon angesprochen. Wir dürfen nicht das eine gegen das andere ausspielen. Wir dürfen nicht die Gnadenliebe Gottes gegen seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit ausspielen. Wir dürfen das eine nicht sagen, betonen und das andere vergessen, in Gleichgewicht. Aber mir scheint so, dass wir manchmal so Gott verniedlichen und vergessen, dass der Gott, der uns in Jesus Christus und nur in Jesus Christus in Liebe uns naht, wenn Jesus nicht da wäre, wir sterben und vergehen würden. Dieser Gott kann uns nur nahen nur durch das Blut Jesu Christi. Er ist heilig. Und dieser Gott ist dein und mein Vater. Und ich glaube, wir müssen begreifen, dass wir ein bisschen Respekt brauchen. Ein bisschen Respekt vor ihm. Hier geht es nicht um die Rechtfertigung, hier geht es nicht um unsere Ewigkeit, hier geht es nur darum, ums Bewusstsein, wer unser Vater ist. Und das ist kein Kumpel von nebenan, das ist der heilige Schöpfergott, der die Sünde richtet, der den Teufel vernichtet, der die Welt zerstören wird, der die Sünde vernichtet wird. Darf ich euch nur eine Stelle vorlesen? Malachi, Schlag mit mir den Propheten Maleachi auf. Ich merke so Maleachi und dann kommt Matthäus, beides mit M, also die gehören zusammen, das ist meine Eselsbrücke. Maleachi Kapitel 1, Vers 6. Schaut mal, was Gott sagt, das ist der letzte Prophet vom Neuen Testament. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Jetzt schaut mal, was Gott sagt. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich der Herr bin, wo ist meine Furcht? Wenn ich Vater bin, wieso ehrt ihr mich nicht als Vater? Und wenn ich der Herr der Herren bin, wieso fürchtet ihr mich nicht? Spannende Frage ist ja, wieso? Wieso fürchten sie nicht? Wie fürchten sie ihn nicht? Wie ehren sie nicht? Lest mit mir weiter. Spricht der Herr der Herrscharen zu euch. Ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet, doch ihr sagt, womit haben wir denn deinen Namen verachtet? Ihr, die ihr unreine Speise auf mein Altar bringt. Doch ihr sagt, womit haben wir denn dich unrein gemacht? Indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Den Tisch des Herrn, die Gemeinschaft mit ihm, den kann man verachten. Ist nicht so wichtig. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um als Opfer zu schlachten, ist für euch nichts Böses. Das heißt, wenn ihr mir Opfer darbringt, die blind sind, die krank sind, die unrein sind, sagt ihr, ach, ist ja nur, wird da verbrannt auf dem Tisch. Gott sieht es eh nicht, Gott riecht es eh nicht, ist doch egal, wird eh verbrannt. Ist doch eh ein Opfer. Vers 10. Wäre doch nur einer unter euch, der die beiden Torflügel zuschlüsse, damit ihr nicht umsonst auf meinen Altar Feuer dazu anzündet, das heißt Anbetungsopfer bringt. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr der Herrscherin. An euren Opfern und aus eurer Hand habe ich kein Wohlgefallen. Vers 11. Denn von Anfang an der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den Nationen. Und an allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinen Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber seid es, die ihn entweiht, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, der kann unrein gemacht werden. Und die Gabe für ihn, sei Speise, kann verächtlich behandelt werden. Und ihr sagt, siehe, welche Mühsal, oh, das ist noch so anstrengend dabei, die ganze Geschichte. Oh, es kostet mir so viel Kraft. Oh, mal wieder Abendmahl am Sonntag, Mann. Und ihr missachtet ihn, spricht der Herr der Herrscharin, und bringt Gebrauchtes herbei und das Lahme und Kranke. Also das, was man so, ja okay, ah, da habe ich es noch übrig. Brauchen wir eh nicht. Haben wir schon gebraucht gehabt. Soll ich Gefallen haben an dem, was ihr von eurer Hand kommt, spricht der Herr? Aber verflucht sei, wer betrügt. Da gibt es in seiner Herde ein männliches Tier und er gelobt es. Schlachtet aber dann für den Herrn ein verdorbenes. Er sagt, Herr, ich will für dich nur das Beste. Du bist wert. Aber wenn es darum kommt, dann holt er, dass du als nichts wert ist. Denn ein großer König bin ich, spricht der Herr der Herrscherin, und mein Name ist gefürchtet unter allen Nationen, ist gefürchtet. Was Gott sagt, wisst ihr, wer ich bin? Wenn ich euer Vater bin, warum habt ihr keine Ehrfurcht vor mir? Warum ehrt ihr mich nicht? Und wenn ich euer Herr bin, warum fürchtet ihr mich? Ja, wieso? Ja, wie kommt ihr zu mir? Wie begegnet ihr mich, mir? Was bringt ihr mir da? Liebe Geschwister, wir bringen ja keine Tiere mehr. Gott sei Dank nicht. Aber wir bringen ein geistliches Opfer. Wir bringen uns da. Wir sind das Opfer. Wir sind das lebendige Opfer. Und wir verunehren Gott. Wir ehren ihn nicht. Wir fürchten ihn, wenn wir unreine Opfer ständig darbringen. mit Paulus, versteht ihr, warum Paulus sagt, wenn wir der Tempel Gottes sind und Gott in diesem Tempel ein Opfer dargebracht wird, dann müssen wir uns heiligen und reinigen, zwar von jeder Befleckung, dass unsere Opfer nicht Gott die Ehre berauben und in Furcht ihm begegnen, in rechter Gottesfurcht, wissen, wer dieser Gott ist. Und nicht einfach so bohrend in der Nase in den Gottesdienst gehen, das Abendmahl über sich ergehen lassen, den Gottesdienst über sich ergehen lassen, die Gebete gerade so über sich ergehen lassen. Oh, es ist gut, dass es vorbei ist. Ist uns bewusst, wem wir dienen? Das ist, was Petrus sagt. Ist uns bewusst, wer uns gerettet hat? Ist uns bewusst, wer mein und dein Vater ist? Ich gebe euch ehrlich Zeugnis, ist mir nicht immer bewusst. Ist mir nicht bewusst. Aber wenn es bewusst wird, ich sage euch ehrlich, ich liebe Gott, ich liebe Jesus, ich bin so dankbar für seine Liebe, aber dann erzittern meine Knie. Wenn mir klar wird, wer mein Gott ist. Und ich behaupte, dass wir in einer Zeit leben, und das klingt klischeehaft, aber in der Zeit, wo Gottesfurcht mangelnd wahr ist, da ist keine Gottesfurcht, kein Verständnis von Gott. Lass uns nächstes Mal etwas weitergehen in dem Text. Ich bete. Dein Zeugnis ist wahr. Dein Zeugnis ist wahr, dass die Gottesfurcht Anfang aller Erkenntnis ist. Erkenntnis deiner selbst, Erkenntnis deines Willens, Erkenntnis unserer Verdorbenheit, Erkenntnis unserer Erlösung, Erkenntnis der Notwendigkeit deines Sohnes Jesus Christus, seines Blutes, seines Opfers für uns. Herr, vergib. Vergib mir, vergib uns als Gemeinde, wo wir an deinem Tisch nahen und dich nicht ehren, wo wir deinem Tisch nahen und dich nicht fürchten, wo wir das tun, weil wir es einfach tun, weil es wieder Zeit ist, ohne ein Bewusstsein, wer du bist und wem wir nahen, wem wir begegnen. Und mein Gebet ist, Herr, verändere unser Sinn, verändere unser Denken, Herr. Schenk uns Erkenntnis deiner selbst, dass du der Vater aller Vaterschaft bist und der Herr aller Herren bist. Gib uns eine rechte Gottesfurcht, wirklich eine rechte Gottesfurcht. Ich bitte dich, dass in deinem Namen, so damit wir dir ein Opfer sind und ein Opfer bringen können, das für dich ein Wohlgeruch ist. Und ich bitte das in deinem Namen. Amen. Gesegneten Abend euch.